Text steht in Jesaja 44, die Verse 6 bis 20. Der Herr, Israels König und sein Befreier, der Herrscher der Welt, sagt: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ruft wie ich immer Neues ins Dasein? Er soll den Beweis antreten und mir alles der Reihe nach aufzählen. Angefangen bei der Urzeit, als ich die Menschen schuf. Und was künftig geschehen wird, das soll er einmal vor allen hier erzählen. Habt keine Angst, ihr Leute von Israel, lasst euch nicht verwirren. Habe ich nicht im Voraus angekündigt, was jetzt geschieht? Ihr habt es gehört, ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Gibt es außer mir einen, auf den man sich felsenfest verlassen kann? Ich kenne keinen. Ohnmächtige Menschen sind alle, die Götzenbilder herstellen. Und auch die schönen Bilder sind ohnmächtig. Fragt man ihre Verehrer, was die Götzen denn vollbracht haben, so müssen sie beschämt verstummen. Denn von Taten haben sie nie etwas zu sehen und zu hören bekommen. Wie kann jemand so töricht sein, und sich einen Gott machen, sich ein Götterbild gießen lassen, ein Bild, das doch nicht helfen kann. Die Handwerker, die es herstellen, sind ja auch nur Menschen. Deshalb werden alle, die von den Götzenbildern Hilfe erwarten, enttäuscht. Sie sollen doch einmal kommen und das Gegenteil beweisen. Sie werden mit Schrecken feststellen, dass sie verlassen sind und werden beschämt abziehen müssen. Der Schmied nimmt ein Stück Eisen und bearbeitet es in der Glut. Mit großen und kleinen Hämmern gibt er ihm die gewünschte Form. Er wendet seine ganze Kraft auf, und weil er darüber Essen und Trinken vergisst, ist er am Ende ganz erschöpft. Der Holzschnitzer misst einen Block ab, zeichnet die Umrisse der Gestalt darauf und arbeitet sie mit dem Stecheisen heraus. Schließlich glättet er noch die Oberfläche. So schafft er ein Bild, das aussieht wie ein Mensch, wie ein Prachtstück von einem Mann. Das Bild wird in ein Haus gestellt und da bleibt es und rührt sich nicht. Man wählt dafür eine Zeder oder eine besonders kräftige Eiche im Wald. Oder man zieht Lorbeerbäume, die der Regen groß und kräftig werden lässt. Mit dem Holz dieser Bäume macht sich der Mensch ein Feuer. Er wärmt sich daran oder backt Brot damit. Und aus demselben Holz macht er sich ein Götterbild, vor dem er sich zu Boden wirft. Den einen Teil des Holzes verbrennt er, auf dem Feuer brät er sein Fleisch und isst sich an dem Braten satt. Er sitzt am Feuer und sagt: Ah, das wärmt, was für ein schönes Feuer. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott und wirft sich davon nieder. Er betet zu dem Holz und sagt: Rette mich, du bist doch mein Gott. Die Götzenverehrer haben keinen Verstand. Ihre Augen sind verklebt, sodass sie nichts sehen. Ihr Herz ist verschlossen, sodass sie nichts begreifen. Wer sich ein Götzenbild macht, denkt nicht darüber nach, was er tut. Sonst würde er zur Einsicht kommen und sagen: Die Hälfte des Holzes habe ich verbrannt, über dem Feuer habe ich Fleisch gebraten und in der Glut mein Brot gebacken. Und da sollte ich aus der anderen Hälfte einen Götzen machen, mich vor einem Holzklotz niederwerfen? Genauso gut könnte er die Asche anbeten. Sein törichtes Herz hat ihn in die Irre geführt. Auf diesem Weg kann er sein Leben nicht retten. Er müsste zur Einsicht kommen und sagen: Das ist doch Lug und Trug, was ich da in der Hand halte.
So, guten Morgen miteinander. Wir leben in einer Welt voller Lügen. Oder wir können auch schönere Worte dazu benutzen. Wir können sagen, wir leben in einer Welt voller Illusionen. Was sind Illusionen? Illusionen sind Dinge, die uns faszinieren, die aber doch irgendwie nicht existieren. Es scheint sogar, dass wir die Welt gar nicht ertragen würden, wenn wenn wir uns nicht verschiedenen Lügen hingeben würden, wenn wir nicht Illusionen uns hingeben würden, würden wir vielleicht die Welt gar nicht so gut ertragen. Die größte Lüge und die größten Lügen, die uns die Welt, die unsere Welt bestimmt, sind Lügen, die Lügen über Gott. Hätten die Lügen über Gott nicht einen solch großen Erfolg, würde die Welt ganz anders aussehen. Wären die Lügen über Gott nicht so verbreitet, würde die gesamte Menschheit sich vor dem Schöpfer beugen. Seit dem Sündenfall ist der Widersacher Gottes am Werk, die Menschen zu täuschen und Lügen zu verbreiten. Und das begann mit der einfachen Frage der Schlange, als Eva vor dem Baum stand: Hat Gott wirklich gesagt? Das ist die Generalfrage des Widersachers Gottes. Hat Gott wirklich das so gesagt? Die Schlange zieht die deutliche Aussage Gottes in Zweifel, dass Adam und Eva von diesem einzigen Baum, es gab im Paradies viele wunderschöne Bäume mit wunderbaren Früchten zu essen, und nur an diesem einen Baum sagte Gott: Ess nicht von diesen Früchten. Das war eine ganz klare Anweisung Gottes. Und nun zieht die Schlange, der Teufel, diese klare Aussage Gottes in Frage mit der schlichten Frage: Hat Gott wirklich gesagt, Eva? Hat das Gott wirklich so gemeint? Gott kann doch das nicht so gemeint haben, Eva, oder? Eva, natürlich kannst du von diesen Früchten essen. Warum soll gerade die Frucht von diesem Baum schädlicher sein als die der anderen Bäume? Die ist ja genauso schön. Und verlockend. Nein, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Ich verrate dir nun, Eva, was der tiefste Grund dessen ist, weshalb Gott dir verboten hat, von diesem Baum zu essen. Nämlich, Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Das ist die Emanzipation, Eva. Da kannst du dich freischlagen von Gott. Da bist du sogar wie Gott. Und weil Gott das nicht möchte, weil er keinen Rivalen duldet, keine Konkurrenz, weil er nicht will, dass jemand so ist wie er, deshalb, Eva, will Gott nicht, dass du von dieser Frucht isst. Eva, die Wirklichkeit ist eine ganz andere, als du denkst. Anders, als es Gott sagte. Du musst umdenken, Eva. Was Gott sagt, ist nicht zuverlässig. Dem kannst du nicht ganz vertrauen. Und leider hört Eva auf diese Stimme. Das wurde auch uns zum Verhängnis. Und ihre Sehnsucht, vielleicht etwas Besseres zu bekommen, war sehr, sehr groß. Aber wir wissen, es war eine Illusion. Sie war einem Lügner anheimgefallen, und zwar einem skrupellosen Lügner. Jesus sagt über diesen Lügner: Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Er lügt skrupellos, ohne rot zu werden. Er kann einem direkt in die Augen sehen und einem anlügen, ohne irgendwelche Anzeichen äußerlichen, dass er lügen würde. Man würde es ihm abnehmen. Und wir werden in dieser Predigtreihe einige dieser Lügen betrachten. Lügen, die unsere Gesellschaft als Wahrheit akzeptiert hat. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Es sind 4 Lügen. Und wenn ihr dann das seht jeweils, ist natürlich nicht die Überschrift die Überzeugung, sondern die Überschrift ist diesmal immer die Lüge. Die eine Lüge, die wir heute sehen, ist die Lüge, Gott ist ein Produkt unserer Gedanken. Die zweite Lüge, die wir betrachten werden, Gott beeinträchtigt unsere Freiheit. Also wenn wir an Gott glauben, dann schränkt er unser Leben ein. Das ist eine weit verbreitete Lüge. Die dritte Lüge, Gott schuf weder die Welt noch den Menschen. Die ist sehr verbreitet bei uns, dass es gar keinen Schöpfer gibt, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Und die vierte Lüge, Gott wird am Ende nachsichtig sein. Gott wird nicht wirklich Gericht halten. Gott wird uns dann über den Kopf streicheln und sagen, ja, du bist ein Armer gewesen, dass du mich nicht ernst genommen hast. Ich verstehe das ja. Das wäre die vierte Lüge. Aber jetzt widmen wir uns der ersten, die wir betrachten. Es gibt noch viele Lügen, das sind auch vier, die ich nun ausgewählt habe. Heute ist eben diese Lüge, die weit verbreitet ist, Gott ist ein Produkt unsere Gedanken. Wir sehen zuerst, der gedachte Gott befriedigt. Es ist weit verbreitet die Tatsache, dass jeder sein eigenes Gottesbild pflegen darf und soll. Das ist ja auch unser freiheitliches Denken, das soll auch jeder. Hauptsache, ich bin mit meinem Gott zufrieden. Hauptsache, ich kann mit ihm leben und er bereichert mein Leben. Gemäß einer Studie, die 1997 in der Sonntagszeitung veröffentlicht wurde, antworteten die Befragten auf die Frage, glauben Sie an Gott oder an eine höhere Macht? Ich habe die Statistik da, ich habe sie euch abgedruckt. 53%, ich habe den Schnitt gerechnet, könnt ihr dann selber ausrechnen. 53% sagten, ich glaube an Gott. 28%, ich glaube an eine höhere Macht. Also 81% der Schweizer, im Altersschnitt gerechnet, glaubt, dass es einen Gott oder eine höhere Macht gibt. Also mit anderen Worten, 81% glauben, dass es etwas gibt, das über uns steht und Macht über uns hat. Wie auch immer. 14% lehnen das ab. 3% im Schnitt sind sich unschlüssig. Also wir haben ein sehr... Was noch interessant ist, deshalb habe ich euch das mit den Alten gezeigt, je jünger, desto weniger denkt man, dass es einen Gott gibt. Das heißt aber nicht, dass das letzte Wort ist. Wenn man älter wird, kann man ja auch in die andere Richtung wieder zur Überzeugung kommen, vielleicht gibt es doch einen Gott. Weil man ja auch im Laufe des Lebens die Grenzen kennenlernt, die einem das Leben stellt und dann vielleicht doch auch da und dort ins Fragen kommt. Das sieht, mal nüchtern gesehen, gar nicht so schlecht aus. 81% sind der Überzeugung, es gibt noch irgendein Wesen, eine Macht, die über uns steht. Viele Menschen sind der Überzeugung, es gäbe also einen Gott. Und würde man nach den jeweiligen Vorstellungen über Gott fragen, dann würde man natürlich einer großen Vielfalt begegnen. Denn auch in dieser Frage findet unser Individualismus Ausdruck. Jeder hat seinen Gott, jeder stellt sich seinen eigenen Gott zusammen. Man kann es mit einem reichhaltigen Buffet vergleichen, auf dem schön angerichtet die verschiedenen Gottheiten aufgestellt sind. Und nun nimmt jeder seinen Teller, geht ans Buffet und er nimmt sich von jedem, was ihm schmeckt, das beste Stück. Der hinter mir hat einen anderen Geschmack als der vor mir. Aber was der hinter nimmt, stört mich ja nicht. Das ist ja sein Teller, er muss das ja essen. Und was der vor mir nimmt, stört mich auch nicht, wenn es nicht arg riecht und mich nicht beeinträchtigt. Soll er nehmen, was er will. Wir bedienen uns am Buffet der Gottheiten und Religionen, wie wir das tun, wenn wir in einem schönen Restaurant sind, mit einem reichhaltigen Buffet. Jeder nimmt, was ihm schmeckt. Ich stelle mir das Essen nach meinem Geschmack zusammen. Die Leute vor und hinter mir lieben andere Dinge als ich. Ich packe mir das, was ich will, auf den Teller. Jeder kann somit seine ganz persönliche und individuelle Zusammenstellung machen. Es gibt keinen besseren oder keine schlechtere Zusammenstellung. Es gibt nur die, die mir schmeckt, die, die mir passt, die, die ich will. Und der andere hat die, die er will, die ihm passt, die ihm schmeckt. Ich verurteile nicht denjenigen vor mir noch, der hinter mir ist. Und so treffe ich meine Wahl und bilde mir meine eigene Vorstellung von Gott, die mir eben passt und die mir schmeckt. Und angesichts der großen Wahlmöglichkeiten am Buffet wird jeder Gott denkbar. Das nennt man heute Patchwork-Religion, analog zu den Patchwork-Familien. Also ihr wisst, was Patchwork ist, da hat man verschiedene, das könnt ihr, wenn ihr alte Stoffe zu Hause habt, ganz verschieden, dann könnt ihr eine Patchwork-Decke machen. Dann schneidet ihr einfach alle Stoffe zusammen und macht eine schöne Decke. Es gibt manchmal ein wunderbares Bild. Einfach aus ganz verschiedenen Stoffen und Materialien ist Patchwork. Und so haben wir unseren Patchwork-Religion und unseren Patchwork-Gott. Wir haben ihn so zusammengesetzt, wie er uns passt. Schon Paulus formulierte dieser scheinbar moderne Umgang mit Gott folgendermaßen: Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und bleiben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Also die Menschen, anstatt dass sie sich dem Gott zuwandten, gaben sie sich Gedankengängen hin, sie erdachten sich ihren Gott. Das hatte dann auch Ausdruck: an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Die Menschen haben Gott ersetzt, sie haben ihn umgedacht, sie haben das so gemacht, wie es zu ihnen passt. So modern, wie wir meinen, sind wir denn nämlich gar nicht. Dieses Phänomen des erdachten Gottes beobachtet der Philosoph Ludwig Feuerbach. Er sagte, diese Reflexion der eigenen Vorstellung bildet die Gottheit des Menschen. Das heißt, er hat im Grunde genommen gesagt, wir Menschen denken uns aus, was Gott ist, also was alles besser ist als wir, ist Gott. Und das projizieren wir praktisch wie an eine Leinwand. Und die Leinwand, die gibt mir dann mein Gottesbild zurück und ich werfe mich vor dem nieder. Versteht ihr das? Also wenn ich jetzt so Augen hätte, wo ich ein Bild an die Wand werfen könnte, dann würde ich wie mit meinen Augen das Bild meines Gottes an die Wand werfen und dann würde ich mich vor meinem Gottesbild niederwerfen. Aber es steht kein realer Gott dahinter. Das hat Feuerbach gesagt. Mit dieser Theorie prägte Feuerbach Generationen bis heute. Und man muss ihm zugestehen, seine Beobachtungen waren ja gar nicht so falsch. Er hatte gar nicht so Unrecht. Doch seine Schlussfolgerung war sehr radikal. Er sagte seinen Studenten zum Schluss seiner Vorlesung über das Wesen der Religion Folgendes: Ich betrachte es als meine Aufgabe, sie aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, aus Gläubigen zu Denkern, aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits zu machen. Das war die Schlussfolgerung seiner Beobachtung, die nicht ganz falsch war, weil viele Menschen eben mit diesem projizierten, mit diesem zusammengestellten Gott, den sie an einem Buffet der Religionen sich zusammengebastelt haben, leben, hat er nicht ganz falsch. Feuerbach ging damit mit seiner Kritik entschieden zu weit. Denn wenn Menschen sich eigene Götter basteln, heißt das doch noch lange nicht, dass es deswegen keinen wirklich realen Gott gibt. Da ist er in meinen Augen viel, viel zu weit gegangen. Wenn ein Mensch etwas Falsches tut, heißt doch das nie, dass man es nicht richtig tun kann. Und wenn alle das Falsche tun, heißt es noch lange nicht, dass es jemand richtig tun könnte. Und das war der große Fehler von Feuerbach, dass er praktisch das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat. Die Projektionstheorie, so wie man diese nennt, von Feuerbach, war aber schon damals, als Feuerbach sie formulierte, gar nicht so neu. Seit dem Sündenfall schaffen sich Menschen eigene Gottheiten, die sie sich erdenken. Und wie absurd das ist, haben wir in der Schriftlesung gehört. Den einen Teil des Holzes, also da kommt jemand und fällt einen Baum. Entschuldigung. Das wollte ich auch noch sagen. Entschuldigung, das habe ich jetzt verpasst. Was der Mensch nicht ist, aber zu sein wünscht, das projiziert er gleichsam auf eine überdimensionale, transzendente Leinwand. Diese Leinwand reflektiert die menschlichen Vorstellungen. Das ist das, was ich versuche zu erklären mit dieser Projektion, seine Theorie. Also, jetzt kommen wir hier zu diesem Baum. Der Mensch fällt einen Baum. Er hat die Macht über diesen Baum. Hackt ihn auseinander. Nimmt einen Teil. Den einen Teil des Holzes verbrennt er. Auf dem Feuer brät er sich Fleisch und isst sich an dem Braten satt. Er sitzt am Feuer und sagt, ah, das wärmt, was für ein schönes Feuer. Das ist ja das, was ja schön und romantisch ist. Nun, den anderen Teil dieses Holzes, desselben Baumes, das behält er auf. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott und wirft sich davor nieder, er betet zu dem Holz und sagt, rette mich, du bist doch mein Gott. Das ist Religion. Da hat sich jemand einen Gott erdacht, er hat aus dem Holz etwas geschnitzt, das eine hat er gebraucht, um sich zu wärmen und zu essen, das andere braucht er, um sich davor niederzuwerfen und denkt, dieses Holz, dieser Holzblock soll ihm nun helfen. Gott hält gar nichts von solchen religiösen Handlungen. Im Gegenteil, die Götzenverehrer haben keinen Verstand. Wo sie vielleicht denken, sie seien blitzgescheit. Sie haben keinen Verstand. Genauso gut könnte er die Asche anbeten, nachdem er sein Fleisch gebraten hat. Könnte die Asche einpacken, zu Hause aufstellen, könnte sie brauchen, nicht mal zu schnitzen, könnte genauso gut die Asche anbeten oder sonst irgendwas. Sein törichtes Herz hat ihn in die Irre geführt. Auf diesem Weg kann er sein Leben nicht retten. Er müsste zur Einsicht kommen und sagen, das ist doch Lug und Trug, was ich da in der Hand halte. Wäre schön gewesen, wäre Feuerbach auf diese Lösung gekommen. Das ist Lug und Trug, das stimmt. Projektion machen viele Menschen auf dieser Welt. Aber das ist Lug und Trug. Es gibt aber einen Gott. Wie auch immer, das geschieht, wie wir unseren Gott gestalten. Ein erdachter Gott befriedigt den Menschen. Denn alles, was mich beunruhigen würde, kann ich weglassen. Ich nehme von jedem Gott und von jeder Religion das, was mir gefällt. Und wenn es das in dieser Religion nicht gibt, dann schaffe ich mir das selber. Einfach so, dass es mich befriedigt. Im Zentrum steht nicht eine Wirklichkeit, ein lebendiger Gott, sondern mein eigenes religiöses Bedürfnis, das befriedigt werden will. Ein erdachter Gott kann lediglich befriedigen. Er kann helfen, mein religiöses Bedürfnis zu stillen. Das kann er so lange, bis ich mit der Wirklichkeit konfrontiert werde. Der zweite Punkt, der reale Gott befreit. Neben diesen vielen selbsterdachten Gottheiten existiert Gott, der für sich in Anspruch nimmt, der einzige und wahre und anbetungswürdige Gott zu sein. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, Außer mir gibt es keinen Gott, haben wir gehört. Das Problem, das wir mit Gott haben, liegt darin begründet, dass wir ihn für uns nicht gefügig machen können. Das ist für uns schwierig. Wir, die wir uns gewohnt sind, alles mitzunehmen. Alles wird immer kleiner. Heute kann ich mit meinem Laptop irgendwo hinfahren und ich habe alles mit dabei, was ich zu Hause habe. Ich habe meine ganzen Predigten inklusive diesen PowerPoint-Dingen, die ich euch zeige, alles bei mir über alle Jahre, die ich predige schon. Einfach im Handgepäck. Wir sind uns gewohnt, über alles Kontrolle zu haben. Und am liebsten haben wir so einen Laptop-Gott, den wir einpacken und mitnehmen und aufstellen. Man nennt sie Talisman oder wie auch immer. Die Sportler, die haben ja auch ihre Laptops-Götter, die sie irgendwo hinhängen. Wir wollen immer irgendwo Gott fassbar, greifbar haben, für uns verfügbar. Gott ist und bleibt uns aber immer überlegen. Prophet Jesaja heißt es, er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Für uns Menschen ist Gott unerreichbar. Kein Mensch kann Gott einfach sehen. Paulus schrieb dem Timotheus, Gott der Einzige, der als Einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann, ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig. Gott lässt sich von uns Menschen nicht ergreifen. Wir können die Präsenz Gottes nicht erzwingen. Wir können keinen Zugang erzwingen. Wir haben keine Macht über Gott. Das ärgert uns. Das ärgert den Menschen. Er möchte einen Gott, über den er Macht hat. Warum? Weil daneben die Lüge der Schlange bewahrheitet wird. Ihr werdet sein wie Gott. Dann würde der Mensch eben wie Gott. Aber Gott sagt, ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Ich bin der, der den Tarif bekannt gibt. Ich bin der, der die Maßregeln setzt. Ich bin der, der sagt, wie es läuft. Ihr seid oft irritiert. Aber das ist ein Ärgernis in sich. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Gerade in unserer Gesellschaft, wo jeder hochhält, dass er sich selber verwirklichen muss, dass er selber wissen muss, was ihm gut tut und was nicht, sagt plötzlich Gott in so eine Gesellschaft hinein, ich bin der, der über euch verfügt. Das passt uns absolut nicht. Aber was uns nicht passt, heißt noch lange nicht, dass es nicht ist. Ich hoffe, jetzt brennt da nicht die... Es tönt so, wie ist so langsam ein Feuer da vorne? brennt. Gott lässt nicht über sich verfügen. Könnten wir über Gott verfügen, wäre nicht er Gott, sondern wir wären Gott. Gott nähert man sich eben nicht mit erhabenen Gedanken, sondern anerkennend und anbetend. Nur so kann man sich Gott nähern. Niemand hat eine Entschuldigung, wenn er sich seinen eigenen Gott zusammenzimmert. Niemand kann sagen, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Paulus macht hier deutlich, es ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. Das werde ich dann in der letzten Predigt bestimmt nochmals aufgreifen. Wo es darum geht, Gott wird am Ende nachsichtig sein. Es gibt keine Entschuldigung. Keiner kann eine Entschuldigung bringen. Er hätte nicht die Gelegenheit gehabt, zu erkennen, wer Gott ist. Gott bleibt Gott, selbst wenn wir uns eigene Götter ausdenken. Es ist wie mit uns selber. Die Menschen mögen denken über uns, was sie wollen. Die Menschen mögen denken, dass ich zum Beispiel perfekt Englisch spreche. Sorry, ich kann ganz schlecht Englisch. Und da könnt ihr denken, was ihr wollt. Wenn ihr denkt, ich spreche super Englisch, dann werde ich nie super Englisch sprechen. Und ich werde nicht Englisch lernen wegen euch, dass ich das super kann, weil ich das nie hinkriege, das weiß ich. Und wenn ihr das denkt von mir, könnt ihr das denken, es entspricht nicht der Wirklichkeit. Und ihr könnt denken über mich, was ihr wollt. Aber wenn es nicht der Wirklichkeit entspricht und ihr mich näher kennenlernt, werdet ihr entdecken, es ist nicht so. Eure Gedanken über mich werden mich nicht verändern. Höchstens eure Beziehung zu mir wird sich verändern. Aber eure Gedanken über mich verändern mich nicht und eure Gedanken über Gott verändern Gott nicht. Gott wird sich nicht ändern wegen euch. Zum Glück. Das wäre eine Katastrophe. Wenn Gott sich jedem von unseren Gedanken anpassen würde, wäre überhaupt kein Verlass auf ihn. Gott verändert sich nicht durch unsere Gedanken. Und das ist die Illusion schlechthin, die wir haben, dass wir denken, so wie wir über Gott denken, so muss er sein. Das ist ein fertiger Blödsinn. Gott ist Gott. Entweder leben wir mit ihm und akzeptieren ihn, oder wir lassen es. Aber er wird sich wegen uns nicht ändern. Und ich möchte hier einen Vers zeigen. Vielleicht sind es einige geschockt, wie ich den deute. Aber es ist mir egal. Manchmal braucht man einen Schock. Unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden, heißt es hier. Wenn wir Gott untreu sind, wenn wir anders über ihn denken, als er wirklich ist, Gott bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Und wir tun immer so, wenn wir untreu sind, ist er treu. Wir deuten das immer, typisch Mensch, für uns, ist er untreu, so bleibt er mir treu. Wir nehmen immer das, was für uns stimmt. Aber das heißt es nicht, dass er mir treu bleibt, sondern es heißt, dass Gott sich selbst treu bleibt. Und wenn ich heute anders predige über Gott, als er in Wirklichkeit ist, wird sich Gott nicht meiner Predigt anpassen, meiner Untreue über das, was ich über ihn erzähle, sondern er bleibt sich selbst treu, er bleibt der, der er ist in alle Ewigkeit. Er wird sich nicht ändern, weil ich etwas Falsches erzähle. Wir können Gott nicht fassen, aber Gott hat sich durch Jesus in besonderer Weise zu erkennen gegeben. Das ist das Geschenk und die Gnade Gottes. Als Philippus Jesus bat, er möge ihm den Vater zeigen, er möge ihm Gott zeigen, was eine verständliche Frage ist, sagte Jesus: So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Philippus, du siehst mich. Und wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Denn ich bin sein Sohn. Wer meinen Sohn sieht, der sieht mich. Wer meinen Sohn sieht, der sieht mich. Sie sind in Übereinstimmung. Das ist tiefste christliche Überzeugung. Und Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort heißt hier, dieses griechische Wort, das zugrunde liegt, heißt nicht das, was wir meinen als Wort, als die geschriebenen Buchstaben, also wie Haus oder Baum, sondern das Wort, das meint der Ursprung des Lebens, also im Griechischen heißt das Logos, ich weiß nicht, wer das Griechisch kann, das heißt, der Logos, die Suche nach dem Logos war die Suche nach dem Ursprung des Lebens. Wenn der Grieche davon sprach, wer ist der Logos, hat er gefragt, wer ist denn da, wer ist der Logos, der die Blume zum Wachsen bringt? Was für ein Logos steckt dahinter? Also da geht es um die Kraft des Lebens, wo ist die verborgene Kraft des Lebens? Und nun kommt das Faszinierende, oder? Da heißt es, er, Jesus, der das Wort ist, heißt es weiter in diesem ersten Kapitel, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Nun, dieses Wort ist Mensch geworden. Das Wort, das bei Gott war und das Gott ist, ist Mensch geworden in Jesus Christus. Also wer Jesus sieht, sieht den Vater. Gott ist in Jesus Mensch geworden und hat sich uns offenbart. Und deshalb gibt es keine wirkliche Gotteserkenntnis ohne Jesus. Niemand kommt an Jesus vorbei, der den wahren Gott und realen Gott erkennen und ihm begegnen will. Wenn ihr mit Menschen sprecht und sie sagen, wir glauben an Gott, aber mit Jesus können wir nichts anfangen, dann können sie Gott nicht erkannt haben, nicht den lebendigen Gott. Man kommt nicht an Jesus vorbei. Es gibt keine wahre göttliche Verehrung ohne Jesus. Niemand kann Gott, den wahren lebendigen Gott verehren und Jesus verachten. Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist unmöglich. Nur durch Jesus bekommen wir Zugang zu diesem wunderbaren Gott, zu dem es eigentlich keinen Zugang gibt. Aber es gibt einen, nämlich den über Jesus. Er ist der unveränderliche Gott, auf den sich jeder verlassen kann. Von Jesus heißt es, Jesus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir können uns auf Jesus voll und ganz verlassen. Er bleibt immer derselbe. Er ist zuverlässig. Er ist nicht einmal so und einmal so. Gott sagt nicht einmal, ja, jetzt könnt ihr durch Jesus gerettet werden. Nachher könnt ihr durch irgendetwas anderes gerettet werden. Dann 10 Jahre später müsst ihr nach Bern kriechen, dann werdet ihr gerettet. Nein, es bleibt immer, immer dasselbe. Jesus lässt sich wenig beeindrucken von dem, was wir über ihn denken. Er passt sich unseren Gedanken nicht an. Er ist der, der er ist. Die Frage, die sich uns stellt, ob wir uns vor ihm beugen, ob wir ihn anerkennen, ob wir ihn anbeten oder nicht. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr uns vor dem realen Gott beugen, werden wir frei, wir werden gerettet. Der reale Gott rettet und befreit. Der gedachte und von uns konstruierte Gott befriedigt höchstens unsere religiösen Bedürfnisse. Hingegen macht uns der reale Gott frei, frei von der Sünde, frei von der Verlorenheit. Und das heißt, ganz einfach gesagt, er öffnet uns die Türe zum Himmel. Es ist eine freche Lüge, dass Gott lediglich ein Produkt unserer Gedanken sei. Der Gott der Bibel ist der wirklich lebende Gott. Ich habe von einem Christen gelesen, der zu den Leuten sagt, oder ja, die ihm erzählen, dass sie die Sache mit Gott aufgegeben haben, sagte er ihnen, jeweils beschreiben Sie mir den Gott, an den Sie nicht glauben, denn es ist wahrscheinlich, dass ich an diesen Gott auch nicht glaube. Es ist nicht wichtig, dass wir irgend an etwas glauben, was wir auch immer hören. Es ist nicht wichtig, dass wir irgendetwas glauben, sondern es ist wichtig, dass wir das Richtige glauben und dass wir an den richtigen Gott glauben. Nur er kann retten. Alles andere kann nur vielleicht befriedigen eine gewisse Zeit, aber retten kann nur der wahre Gott. Alles andere ist Fiktion. Alle selbstgemachten Götter werden verbrennen und verdampfen. Sie werden nicht halten, wenn es darauf ankommt. Aber der wirklich reale Gott wird halten. Wir können die Existenz Gottes nicht so beweisen, dass es jeder einfach glauben muss. Das wäre ja wunderbar. Dann hätten wir Bekehrung an Bekehrung. Dann muss es jeder glauben. Leider können wir das nicht. Warum? Weil Gott nicht portabel ist für uns. Weil Gott viel größer ist als wir, viel mächtiger, viel herrlicher. Aber jeder, der an Gott, an den Gott der Bibel glaubt, erlebt seine Güte und Kraft. Ohne Glaube können wir uns Gott nicht nähern. Und ich habe ein wunderbares Wort was Paulus sagt, das fasziniert mich immer wieder. Ich glaube, er sagt das dem Timotheus: Ich weiß, an wen ich glaube. Er sagt nicht, ich weiß, was ich glaube. Und dann kommen 100 Glaubenssätze, was er glaubt. Sondern er sagt, ich weiß, wem ich vertraue. Nämlich dem lebendigen Gott. Ich weiß, wem ich vertraue. Und deshalb ist es eigentlich die Kernfrage, vertraue ich diesem lebendigen Gott? Das ist die Herausforderung für die Menschen des 20. oder 21. Jahrhunderts und seit allen Jahrhunderten. Und wir sehen da, im Hebräer heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glaubst du an diesen Gott? An den realen Gott? Glaubst du an diesen Gott, der dich rettet und nicht nur einfach befriedigt? Und ich kann dir nur eins raten, wenn du einen Gott hast, der dich nur befriedigt, dann wirf den so schnell wie möglich über Bord. Verbrenne alles. Und komm doch zu dem, der dich wirklich retten kann. Dessen Güte und Kraft in deinem Leben erfahrbar wird und der dein Leben verändert. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. So, wer sich seinen Gott selber zusammengebastelt hat, dem möchte ich einfach sagen, suche doch den lebendigen Gott, der wirklich Kraft hat, in deinem Leben etwas zu ändern und vor allem, der dich rettet für Zeit und Ewigkeit. Denn wenn die Vogelgrippe kommt und Millionen von Menschen sterben, dann ist, auch wenn ich sterbe, nicht die Frage, ob ich mich jetzt noch retten kann, vielleicht kann ich mich retten, vielleicht nicht, dann ist die Frage, wem vertraue ich? Dann zählt genau das noch. Wem vertraue ich? Wo liegt meine Zukunft? Ist sie beim lebendigen Gott? Oder ist das ein Gedankengebäude, das mir wunderbar gefällt, über das ich schon 10 Bücher gelesen habe? aber das dann in sich zusammenfällt. Weil keine Wirklichkeit dahinter steht, sondern reines Gedankengut ist, reine Projektion, wie Feuerbach gesagt hat, aber nicht der lebendige Gott. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, du bist der mächtige, allmächtige Gott. Du hast die Welt erschaffen und alles gemacht. Alles Leben hängt von dir ab. Und trotzdem bäumen wir uns Menschen immer wieder auf. Wir wollen dich ausschalten, wir wollen selber Gott sein und selber unsere Götter schaffen. Aber du bist geduldig und bist offen für jeden Menschen, der zu dir kommen möchte, der sich vor dir beugt, der dich einlädt in das Leben und du machst neu und du rettest. Danke, dass du uns nicht einfach preisgibst, sondern dass du dich offenbart hast durch Jesus Christus. Und dass wir durch den Glauben an Jesus Zugang haben zu dir und zu einem neuen Leben, das du rettest und Neues schaffst, dass deine Güte und Kraft in unserem Leben Ausdruck findet. Wir beten dich an. Amen.